MDR Kultur. Café.
Ich begrüße den Theater- und Filmschauspieler, den Fotografen und nicht zuletzt den Musiker und DJ Lars Eidinger. Lars, schön, dass du Zeit hast bei deinem wirklich vollen Terminkalender. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Grit Schulz und ich würde sagen, bevor wir in das Gespräch gehen, hören wir erstmal Musik von dir.
Ah ja, wow, toll. Ja, super.
Das war ein Track von deiner LP I'll Break Your Leg. Und du merkst, ich stolpere da ein bisschen drüber, weil damit ist jetzt nicht der auf der Theaterbühne formulierte Wunsch Break a Leg, Hals und Bein gemeint.
Ja, also erstmal bin ich total froh, dass das Stück es ins Radio geschafft hat, ne? Dadurch, dass du das jetzt gespielt hast. Vielen Dank. Ich habe die Platte gemacht 1996.
Da warst du 20?
Ja, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Im Keller meines Elternhauses. Ja, und als es dann rauskam auf Schallplatte, bin ich auch zu den Radios gefahren und habe dann gefragt, ob sie es nicht mal spielen würden. Und es gab dann auch eine Situation, da wurde es gespielt, aber in der falschen Geschwindigkeit, was ja bei Platte
45 statt 30.
Genau, es war dann viel zu schnell, es war auch viel zu schnell vorbei. Ja, und diese Titel, damals 96, gab es ja also das Internet noch nicht in der Weise, gab es überhaupt schon, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich immer neben meinem Computer ein Wörterbuch liegen und habe dann immer so nach Titeln geschaut. Und bei I'll Break Your Leg, das war für mich so ein stehender Begriff, genau wie du sagst, Hals- und Beinbruch. Aber ich fand es auch schön, weil es halt so nicht tanzbare Musik ist. Darauf bezog sich das, ja. Aber ich habe zum Beispiel gedacht damals, dass Leg mit 2G geschrieben wird und habe dann im letzten Moment noch angerufen bei dem Label und habe gesagt, ich habe mich da verschrieben, Leg wird ja gar nicht mit 2G geschrieben. Und dann hat der Labelchef gesagt, Stefan Strüver, ja, ist zu spät, also ist wie Leggings. So. Und jetzt steht da ein Schreibfehler.
Das hat aber auch schon wieder was.
Ja.
Du hast gesagt, du warst 20. War da damals die Leidenschaft für die Musik genauso stark wie für die Schauspielerei?
Ja, ich habe da neulich drüber nachgedacht, weil ich bin jetzt gerade am Proben für ein Stück von Ivo van Hove, I Did It My Way. Das wird bei der Ruhrtriennale Ende August Premiere haben. Und das mache ich zusammen mit der Schauspielerin und Sängerin Larissa Herden. Und wir singen tatsächlich nur Lieder und es geht um die Trennung zwischen einem Mann und einer Frau. Die heißen auch in dem Skript auch nur Man und Woman und wir kommunizieren nur über die Musik. Das heißt, ich singe Lieder von Frank Sinatra und sie singt Lieder von Nina Simone. Mir ist es jetzt nochmal so bewusst geworden, natürlich bin ich kein geübter und gelernter Sänger, aber Musik ist wirklich was. Es begleitet mich mein ganzes Leben. Also es vergeht ja kein Tag, an dem ich nicht Musik höre. Und das ist für mich gerade so was Besonderes, auch nochmal die Möglichkeit zu bekommen, mich auf der Ebene ausdrücken zu dürfen. Man sagt ja oft so im Musical oder in der Oper, die Musik setzt dann ein, wenn die Sprache nicht versagt, aber wenn man es mit Worten nicht mehr ausdrücken kann. Und ich merke jetzt schon, dass über die Musik nochmal eine ganz andere Dimension, ein anderer Grad von Emotionalität zu vermitteln ist. Ja, und mir erschließen sich da völlig neue Räume.
Mit welcher Musik bist du damals groß geworden?
Ja, also tatsächlich mit Popmusik auf jeden Fall. Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre. Und für mich war so ein Initial Shock tatsächlich Take On Me von A-ha. Also das war 82, war da 6 Jahre alt. Und das hat mich auch nicht wieder losgelassen. Das würde ich immer noch als meine absolute Lieblingsband bezeichnen. Und ja, mir geht da immer noch das Herz auf. Ich merke dann, wenn es kommt. Und ich finde auch Take On Me nach wie vor einen der größten Pop-Hits, die jemals geschrieben wurden. Und ganz viel von dem, was Popmusik beschreibt, ja, dass man sagt, es geht da um Eskapismus und um Projektion, dass man sich in diese Welt rein träumt. Und so, das habe ich halt als junger Mensch gelebt und konnte damit sehr viel anfangen oder dafür auch da über die Popmusik eigentlich meinen Zugang zur Kunst gefunden.
Spielst du ein Instrument?
Leider nein. Ich habe auf der Schule so pflichtbewusst Blockflöte gelernt. Aber ich glaube, da unterschätzt man ein bisschen, dass wenn man da den Anspruch hat, Kinder an Musik ranzuführen, dass es einfach uncool ist, eine Blockflöte. Ja, und keiner
gerade holt, für einen Jungen.
Ja, und keiner holt jetzt am Lagerfeuer die Blockflöte raus. Höchstens, um sie ins Feuer zu werfen. Aber das hat mir eigentlich so die Lust oder den Spaß an der Musik genommen. Also anders, als man jetzt denken könnte, dass man darüber so die Grundlagen lernt und dann vielleicht ein anderes Instrument. Ich kann weder Klavier spielen noch Gitarre, leider nicht. Nee, würde ich gerne, aber wobei man da auch immer sagt, ja, wenn du es so gerne würdest, dann mach's doch einfach. Ich hatte mal eine Situation, das war in einem Film, der Drei-Groschen-Film, da habe ich Bertolt Brecht gespielt. Und da hat der Regisseur eigentlich 3 Tage vor dem Drehtag gesagt, es wäre gut, wenn du dich da mit der Gitarre begleiten würdest. Und dann habe ich gesagt, ich kann aber gar nicht Gitarre spielen. Dann haben sie jemanden besorgt, einen ganz jungen Mann, der war so 20, 21, der sollte mir dann nach Drehschluss an 3 Tagen Gitarre spielen beibringen. Und ich habe eigentlich nach dem ersten Mal gesagt, du zeig mir einfach, wie ich das faken kann und das spielen die dann drüber. Und der hat gesagt, nee, ich bring dir das bei, das ist kein Problem. Und der hat es mir beigebracht. Dass das, was da im Film zu hören ist, ist das, was ich spiele. Es waren, glaube ich, 4 Griffe, 3, 4 Akkorde. Und ich konnte mich da bei der Moritat selbst begleiten. Aber es war einfach nur, weil dieser Junge so dran geglaubt hat und weil er das gut vermitteln konnte.
Ja, man muss immer dran glauben.
Ja, ja.
Weißt du, ich finde es so interessant, dass das Wort Spielen in der künstlerischen Ausrichtung in Bezug auf ein Instrument spielen und Schauspielen vorkommt.
Ja.
Und Spielen zeigt ja auch so ein Gefühl von Freiheit, von kindlicher Genialität oder Genialischem auch von so einer Art loslassen können. Das sehe ich auch in deinem Spiel. Ist es das Spiel im Spiel, was dich so reizt?
Ja, ich finde auch das Spiel oder das spielerische Moment, das Eigentliche, worum es geht. Und es ist ja im Grunde sogar ein Synonym für Leben, Spielen. Weil ich mich immer gewundert habe, dass es so Formulierungen gibt wie, das ist jetzt nur gespielt oder es ist nur Theater. Nein, es ist Theater oder es ist gespielt. Und ich mache da mittlerweile gar nicht mehr so einen Unterschied. Ich glaube, dass wir im Alltag auch spielen. Das ist einfach eine Form von Ausdruck. Wir begeben uns ja auch immer in jeweils unterschiedlichen Zusammenhängen in unterschiedliche Rollen. Das heißt, ich spiele ja jetzt anders oder ich bin ja jetzt anders, als ich mit meiner Familie bin und ich bin anders, als wenn ich auf einer Probebühne bin oder wenn ich auf dem Amt bin oder was. Das ist ja, sind ja immer Rollen, die wir spielen. Und ich finde das eigentlich eine Qualität, ja, dass man sagt, über den spielerischen Moment begegnet man sich selbst. Also es ist gar keine Entfremdung, es ist gar nicht, dass ich von mir weggehe, sondern Thomas Brasch hat das mal toll formuliert in einem Gedicht, was heißt, mein Beruf heißt, und da beschreibt er sozusagen, mich zu finden, indem ich mich verliere. Und das, finde ich, trifft ziemlich genau.
Ist Alter für dich etwas, was du bewusst wahrnimmst?
Ja, im Grunde, ja, ist es schon was, was mich, ja, sehr beschäftigt, einfach auch durch die Tatsache, dass ich habe in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld gerade sehr viele Leute, die sterben, die gestorben sind. Und es wird alles plötzlich so konkret. Ich finde schon, dass man oft dem Irrtum erliegt und sich auch daran festhält, dass man sich bis zu einem gewissen Punkt für unsterblich hält und sich gar nicht vorstellen kann, was es meint, zu sterben. Oder ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal noch, als ich zu Hause gewohnt habe, und ich weiß, dass es so lange her war, weil ich dann noch im Stehen gepinkelt habe. Das war ja früher so. Und ich stand da und habe gepinkelt und habe gedacht, okay, wenn ich 60 Jahre alt werde, ich muss da so 6 gewesen sein, dann lebe ich noch 10-mal so lange, wie ich jetzt alt bin. So, und das erschien mir wahnsinnig wenig. Oder ja, meine Tochter ist jetzt 18. Ich habe meine Frau mit 23 kennengelernt. Und die Vorstellung, dass sie in 5 Jahren in dem Alter ist, in dem ich meine Frau kennengelernt habe, plötzlich wird es alles so kurz, ja. Mhm. Kurzlebig, genau, das ist der richtige Begriff.
Ich komme aufs Alter auch, weil du spielst unter anderem Charakterrollen wie den Hamlet, Richard III., Peer Gynt bei den Salzburger Festspielen, den Jedermann. Für mich alterslose Charaktere. Und unlängst hat der großartige, über 80-jährige Sir Ian McKellen den Hamlet gegeben, mit über 80. Wenn man das jetzt biologisch rechnet, müsste seine Mutter, er ist ja der Sohn des ermordeten Königs von Dänemark, müsste seine Mutter über 100 sein. Das ist, finde ich, so toll, weil man denkt, Theater ist eine Illusion. Dieser Bruch zwischen Illusion und Wirklichkeit,
ja,
den finde ich so spannend.
Ja, aber es wird ja oft von Frauen berechtigterweise bemängelt, dass in den klassischen Stücken oft die Frauenrollen auf jeden Fall nicht den Stellenwert haben wie die männlichen Rollen, aber auch oft nicht die Dimension. Manchmal würde ich dem widersprechen in gewissen Stücken, wie zum Beispiel Romeo und Julia. Da finde ich eigentlich Julia die stärkste Figur von Shakespeare überhaupt. Also es gibt auch einen Satz von Julia, da sagt sie, ich traue mir selbst nicht mehr. Das finde ich interessant, weil Hamlet im Grunde ob der Tatsache wahnsinnig wird oder sich im Wahnsinn verliert, weil er seiner Mutter nicht vertraut. Das heißt, die Dimension, sich selbst zu vertrauen, ist ja nochmal um einiges größer. Und auch sonst ist Julia eine wahnsinnig reflektierte, komplexe Persönlichkeit. Um nicht zu sagen stark, weil das finde ich immer so ein Attribut, wo ich denke, das kommt eher aus einem Männernarrativ, zu sagen, dass Stärke was Positives ist, bin ich mir immer gar nicht so sicher. Aber ich animiere oder motiviere immer junge Schauspielerinnen, die Männerrollen zu spielen. Also weil ich gar nicht verstehe, warum jetzt eine Frau nicht Hamlet spielen soll.
Oder den Tybalt.
Ja, oder Othello ist zum Beispiel prädestiniert für eine Frau. Also deswegen auch klar, beim Alter würde ich da genauso wenig Einschränkungen machen. Das ist ja tatsächlich auch das Tolle am Theater, dass es um Behauptung geht und dass man sagt, wenn man auf der Bühne steht, ich stehe im Wald, dann steht man im Wald. Und wenn man sagt, ich bin 10 Jahre alt, dann ist es so. Ich habe zum Beispiel eins der ersten Stücke, die ich so aus einer Intuition, würde ich sagen, mir ausgesucht habe an der Schauspielschule. Es war ein Stück von Ionesco, ein absurdes Theaterstück. Der erste Satz dieser Rolle war, als ich geboren wurde, war ich 11. Es hat mir gefallen, so, weil ich hatte auch das Gefühl, so Schule habe ich tatsächlich, ich kann fast sagen, gehasst. Ich war wahnsinnig angstbeladen in der Schule. Und auf der Schauspielschule wurde plötzlich alles anders. So, das war für mich tatsächlich wie der Ort, an dem ich geboren wurde. Deswegen würde ich sagen, ich war 19, als ich geboren wurde. Und zwar, als ich an der Ernst Busch angefangen habe. Und zwar, weil ich da plötzlich gesehen wurde und erkannt wurde. Und das ist ja auch was, das erschließt sich ja für jemanden, der eine Schauspielschule nicht besucht hat, nicht unbedingt. Aber vor allem ging es da um die Beobachtung von anderen. Also in der Beschreibung und in der Bewusstmachung über Wirkung auf der Bühne, indem ich anderen zugeschaut habe. Ja, das war für mich so wichtig. Und das war tatsächlich ein Erweckungserlebnis.
Du bist ja geboren in West-Berlin, kann man sagen in diesem Fall, ja, schon ja. Eine andere Sozialisation, warst dann im Osten an der Ernst Busch, aber nicht unbedingt in ein Elternhaus, wo schon dein Beruf vorgezeichnet war. Du hast ja eigentlich alles selber erarbeitet. Wann kam oder wodurch kam dieser Drang, auf die Bühne zu gehen? Um gesehen zu werden, wie du sagst?
Ja, es geht auch ums Erkennen, glaube ich. Also in der Bibel ist ja Erkennen ein Synonym für Liebe. Sie erkannten einander und sie wurden ein Fleisch. Und ich glaube, dass das tatsächlich das zentrale Motiv von Kunst ist, sich selbst zu erkennen im Gegenüber. Klar, man kann sagen, ich bin als junger Mensch nicht gesehen worden. Vielleicht trifft es besser zu sagen, ich bin nicht erkannt worden. Und plötzlich habe ich einen Ort gefunden, an dem ich erkannt wurde. Und ich mache da keinem Vorwurf. Ich glaube nicht, dass man absichtlich verkannt oder unerkannt bleibt. Und das war aber ein Zustand, in dem ich groß geworden bin. Und das war einfach für mich so ein wichtiger Schritt oder ein wichtiger Moment in meinem Leben, zu begreifen, ich bin da. Und dafür brauchte ich halt den Beruf des Schauspielers. Und das habe ich auch instinktiv, glaube ich, für mich erkannt und habe ja sehr früh angefangen. Ich habe ja mit 10 Jahren schon Kinderfernsehen gemacht.
Beim SFB damals.
Genau. Ja, aber das war senderfreies Berlin. Das war für mich tatsächlich eine Befreiung. Und wenn ich jetzt zurückblicke und denke, mit 49, macht es schon 39 Jahre lang, es ist auch eine wahnsinnig lange Zeit. Also einfach den Großteil meines Lebens spiele ich. Und so viele Begriffe, die so fast so ein bisschen zu Phrasen verkommen sind, aber die ich immer noch sehr wichtig finde in ihrer Bedeutung, ist so ein Satz wie die Bretter, die die Welt bedeuten. Weil was mir daran gefällt, ist, auf der einen Seite ist es ein Sinnbild für die Welt, das heißt, diese Bretter bedeuten die Welt. Wir nehmen das an als die Welt, aber es bedeutet einem auch die Welt. Es bedeutet einem alles. Also mir bedeutet das alles, zu spielen und die Kunst. Und ich finde mich da und ich begegne mir da und ich kriege da eine Ahnung oder ein Bewusstsein davon, wer ich bin.
Gab es so einen Moment, wo du das gespürt hast?
Naja gut, jetzt widerspreche ich mir vielleicht ein bisschen. Also ich... So richtig weiß es ja immer noch nicht, ne? Also, weil es wäre jetzt auch irgendwie übertrieben zu sagen, jetzt weiß ich, wer ich bin. Meine Tochter hat jetzt gerade Abitur gemacht und dann habe ich so in ihrem Abi-Buch geblättert und dann haben die Schüler, Schülerinnen haben sich immer gegenseitig nochmal so Sätze mit auf den Weg gegeben und dann hat die eine geschrieben, ich glaube, du hast in der Schule gefunden, wer du bist. Und dann dachte ich so, ja, also mit 18, ich glaube tatsächlich, dass man nie an den Punkt kommt. Das ist das große Mysterium. Wer sind wir eigentlich? Und das ist auch die Frage, die über allem steht. Also Hamlet fängt mit diesem Satz an. Das ist der erste Satz. Und den kann man als Überschrift verstehen für das Stück, aber auch für Kunst oder für Leben. Wer da? Das ist die erste Frage, die gestellt wird. Und dann betritt der Mensch die Bühne und stellt sich sozusagen der essentiellsten Frage, sein oder nicht sein.
Lars, einer deiner letzten Filme war Sterben von Matthias Glasner und da spielst du einen Dirigenten. Wie muss ich mir die Vorbereitung darauf vorstellen? Hast du ein Vorbild gehabt? Gibt es jemanden, der dich da vielleicht auch inspiriert hat?
Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es ist ganz wichtig als Künstler, dass es Momente gibt, wo man zufrieden ist mit dem, was man macht. Ja, ich kenne viele Künstler, die so an ihrem eigenen Anspruch scheitern und eigentlich immer von der Bühne gehen und sich schlecht fanden und zweifeln. Bei mir ist es schon so, es gibt Momente, wo ich wirklich befriedigt bin und merke, das gelingt mir jetzt. Und beim Dirigieren war es nicht so.
Also du hattest niemanden wie der Gitarrenspieler, der dir das in 3 Tagen...
Doch. Ich hatte jemanden, der mir das ganz toll beigebracht hat, aber ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem, wie ich es am Ende gemacht habe, weil das, was ich mir so ein bisschen versprochen habe, dass ich am Ende frei bin und das hat sich nicht eingelöst. Ich war wahnsinnig konzentriert darauf, alles richtig zu machen und auch technisch sozusagen das korrekt zu dirigieren und habe aber gemerkt, wie mir das so im Weg steht. Es hat mich ein bisschen in meiner Arbeitsweise bestätigt. Und es ist einfach nur mein Zugang. Ne? Ich möchte gar nicht über andere urteilen, die das anders handhaben. Aber ich merke halt, ich bin dann am besten, wenn ich am unvorbereitetsten bin. Weil ich mir dann genau nicht im Weg stehe. sondern weil ich dann möglichst frei und offen in so eine Situation gehe.
Was heißt unvorbereitet für dich jetzt? Du hast deinen Text natürlich, aber alles drumherum nicht, oder?
Ja, dass ich mir vorher nichts überlege. Es gibt ein tolles Zitat von der Helene Weigel, die gesagt hat, hast du eine Idee, vergiss sie. Ja, und das ist genau der Gedanke, weil ich bin auch oft mit Kollegen, Kolleginnen konfrontiert, wo ich merke, die haben sich zu Hause Gedanken gemacht und jetzt versuchen sie, die Idee, die sie zu Hause hatten, umzusetzen. Aber nicht im Austausch oder in der Beziehung mit mir, sondern für sich und fast gegen mich. Gegen mich, für die Idee. Und das ist eine Gefahr, glaube ich. Und das ist auch eine Gefahr, die ich von mir kenne, dass ich mit einer Idee komme und das dann umsetzen will oder durchsetzen will. Ich versuche einfach mittlerweile offener reinzugehen in derartige Situationen und vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, die mich in dem Moment selbst überraschen oder sozusagen wie die ideale Improvisation, was anzufangen, von dem ich nicht weiß, wo es hinführt. Und vielleicht führt es auch ins Scheitern, aber das ist dann
besser als...
Ja, weil die Idee ist halt immer auch eine Form von Absicherung. Aber sie bringt einen halt auch um sehr viel, weil sie immer dieser geschützte Ort bleibt. Und es geht ja in der Kunst viel darum, sich auszusetzen und ungeschützt zu präsentieren und angreifbar zu machen.
Lars, du bist gleich nach der Schauspielschule 1999 an die Schaubühne gegangen. Du bist eine treue Seele. Das ist ja echt eine lange Zeit. Du bist heute noch da. Was reizt dich an diesem Ort?
Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber es gab mal eine Situation in meinem Leben. Ich habe damals leidenschaftlich Fußball gespielt beim FC Sternmarienfelde und habe aber, glaube ich, nicht so richtig begriffen, dass das, was mir am Fußball Spaß gemacht hat, die Gemeinschaft war und diese Gruppe. Und wir waren damals sehr erfolgreich als wirklich ein ganz kleiner Verein und wir sind jedes Jahr Berliner Meister geworden. Und es war uns aber, glaube ich, als Gruppe nicht klar, dass das ganz viel damit zu tun hat, mit diesem Zusammenhalt. Wir hatten so Eigenarten wie zum Beispiel, wir haben uns nie warm gemacht. Wir haben uns immer gewundert über die anderen, die kamen auf den Platz und mussten dann so Übungen machen.
Wir kamen immer auf den Platz. Hin
und ja, wir sind immer auf den Platz und haben erstmal aufs Tor geschossen, so bis unserem Torwart alles wehgetan hat. Wir hatten auch so ein tolles Trainerpaar und zwar hießen die Harry Papadopoulos und Horst Ahl. Der eigentliche Trainer war der Harry und der hat eigentlich nur 4 Kommandos gehabt und zwar hießen die, der hat auch so gelispelt, wie ich auch damals, wie eigentlich alle meine Freunde, wir haben in Berlin alle
gelispelt. Ich wollte gerade sagen, in Berlin lispelt.
Ich habe das dann erst gemerkt, als ich auf die Schauspielschule gekommen bin, dass wir alle lispeln. Aber das waren 4 Kommandos und zwar lauteten die, rauste Ball, was machte da und mens, mens, mens. Damit hat er uns jedes Mal
zum Meistertitel geholfen.
Genau. Ja, und irgendwann wurden wir dann so abgeworben von anderen Vereinen. Die haben dann gesagt, ja, wenn du bei uns spielst, kriegst du ein Fahrrad. Und dann bin ich zum BFC Preußen gegangen. Und das war ein Riesenfehler. Ich habe dann ein halbes Jahr später mit Fußball aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich kann mit den Leuten überhaupt nichts anfangen. Das hatte einzig und allein mit der Gemeinschaft zu tun. Und deswegen meinte ich anfangs,
ist das so auch wenn es blöd klingt,
ja, ich habe das einmal gelernt in meinem Leben. Es gibt keinen Grund, warum ich von der Schaubühne weggehen sollte, außer vielleicht ein Fahrrad.
Du spielst dort im Repertoire den Hamlet, ich glaube, seit 17 Jahren. Wahnsinn. Und ich muss echt aus meiner Erfahrung sagen, eine Karte zu ergattern ist, glaube ich, leichter beim Bürgeramt in Berlin Termin zu bekommen, als überhaupt für den Hamlet eine Karte. Das zeigt doch eigentlich, das Interesse ist riesig für Theater.
Ja.
Ist das jetzt speziell die Schaubühne oder kann man das jetzt verallgemeinern?
Also ich finde es auch erstmal enorm.
Ja.
Ja, und ich wundere mich tatsächlich über dieses schier unerschöpfliche Potenzial an Publikum. Also wie viele Leute auch von Freunden, Bekannten immer noch kommen und sagen, du, ich will es unbedingt sehen, kannst du mir eine Karte besorgen? Also ich immer denke, okay, die haben es auch alle noch nicht gesehen. Irgendwann denkt man ja, jetzt muss es doch aber jeder mindestens einmal gesehen haben, aber es ist nicht so. Und ich glaube, ich kann es so wertschätzen und mich darüber so freuen, weil ich es halt auch noch ganz anders kenne. Als wir angefangen haben, 1999, da haben wir die Sachen teilweise 10, 15 Mal gespielt und dann wurden die abgesetzt, weil keiner mehr gekommen ist. Und weil wir auch gar nicht unser Publikum gefunden haben. Da waren Inszenierungen teilweise am zweiten Abend nur noch halb voll. Und es war auch sehr abhängig von den Kritiken. wenn die Kritiken schlecht waren, kamen die Leute nicht. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwann haben wir uns selbst davon ein Stück weit unabhängig gemacht. Also wer jetzt Lust hat und mal, es ist im Internet ja alles archiviert, aber sich einfach mal die Kritiken von Hamlet oder Richard III. Durchzulesen, die waren alle nicht gut. Und trotzdem kamen die Leute. Und es hat sich dann tatsächlich übers Publikum durchgesetzt und auch über Mundpropaganda. Und da habe ich gemerkt, die größte Werbung ist eigentlich, dass jede Veranstaltung eine Qualität hat und dass man darauf vertraut, dass die Leute rausgehen und es weitererzählen. Und ja, dann ist das Publikum wirklich unerschöpflich. Und wir haben vor einem Jahr, haben wir nochmal gespielt in New York am BAM, Brooklyn Academy of Music. Und da gab es eine Kritik, da habe ich mich total darüber gefreut, da stand drin, die war eigentlich nicht mal besonders gut, ehrlich gesagt, die Kritik. Aber die Kritikerin hat geschrieben, man kann sich nicht vorstellen, dass der Darsteller des Hamlet das jeden Abend so spielt. Und das finde ich eigentlich das schönste Kompliment. So, ich gedacht, wenn man das schafft, dass es wirklich dieses Unmittelbare hat und dieses Gegenwärtige, dass man sagt, das findet jetzt gerade statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das reproduzieren kann. Oder dass es, darum geht es eigentlich. So. Und das ist auch der große Trumpf des Theaters.
Lars, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du spielst das manchmal 10 Abende hintereinander. Wie du es gesagt hast, man hat immer den Anspruch, wenn man das dann schafft, du kannst es aber nicht reproduzieren. Wie gehst du den nächsten Abend? Es ist ja auch keine Routine bei dir. 17 Jahre den Hamlet.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung, die Routine zu vermeiden. Man kann es eigentlich fast besser beschreiben mit, also da gibt es ja viele Parallelen, deswegen habe ich ja auch so eine Leidenschaft fürs DJing oder für Fotografie. Also man kann es wirklich mit einem DJ-Set vergleichen. Wenn ich an einem Ort Musik spiele, in einer gewissen Reihenfolge und das führt zu euphorischen Momenten und ich versuche sozusagen den Moment in einem ganz anderen Zusammenhang nochmal zu reproduzieren, funktioniert es in der Regel nicht. Also ganz, ganz selten, aber eigentlich kann man davon ausgehen, man kann es nicht reproduzieren, sondern man muss es immer aus dem Moment entstehen lassen und auch immer in der Beziehung zu den Anwesenden. Und deswegen gefällt mir dieser Begriff im Deutschen auch so gut, oder ich finde den so treffend, Unterhaltung, weil es um Kommunikation geht und um ein Miteinander. Und mir ist es dann auch immer ein großes Anliegen, dem Gegenüber auch ein Bewusstsein zu geben, welchen Anteil sie daran haben, was da gerade stattfindet. Also es ist ja gar nicht so, dass das Publikum in irgendeiner Weise getrennt wäre von dem, was da auf der Bühne stattfindet, sondern es ist ein Miteinander.
Nimmst du das wahr?
Ja, und ich hatte da zum Beispiel mal so ein für mich sehr erkenntnisreiches Erlebnis mit einer Kinotour. Also da bin ich mit einem Film durch Deutschland gefahren, mit dem Regisseur Chris Kraus. Der Film hieß Die Blumen von gestern. Und den Film haben wir in unterschiedlichen Städten in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gezeigt. Und ich habe mich dann oft reingesetzt und mich interessiert, wie die Leute auf den Film reagieren. Und die haben halt immer anders reagiert. Manchmal haben sie gelacht, manchmal haben sie nicht gelacht, manchmal waren sie unruhig, unkonzentriert, manchmal sind sie rausgegangen. Und es war ja immer der gleiche Film. Und mir wurde dann bewusst, wenn ich mit einem Theaterstück rumfahre und die Leute reagieren so unterschiedlich, würde ich das immer auf mich beziehen und würde denken, oh, ich war heute nicht gut. Oder und dann habe ich gemerkt, nee, es ist ja eine Konserve, der Film. Es hat auch was mit dem Publikum zu tun.
Die Dynamik, ne?
Ja, und, oder mit dem Miteinander. Ja, deswegen halte ich auch so am Theater fest, weil ich das so schön finde, dass man da halt anders als beim Film auch einen Einfluss drauf hat, dass wenn man merkt, man verliert die Leute im Live-Moment, dann kann man darauf reagieren.
Du machst Spieltheater, du gibst auch Lesungen, also du bist mit Lesungen auch unterwegs, unter anderem mit Brechts Hauspostille, auch mit den Liebesgedichten von Thomas Brasch, konnte ich dich gerade bei den Dresdner Musikfestspielen erleben. Du hast auch gesagt, ihr seid ja auch auf Tour. Wie ist es dann im anderen Kulturkreis, wo es noch eine Sprachbarriere gibt? Ihr wart in New York, aber ihr wart auch in China. Mhm. Wie ist da der Kontakt zum Publikum?
Ja, Es offenbart sich da eigentlich eher, dass die Deutschen so verstockt sind, so, dass die eigentlich sich viel schwerer tun, sich wirklich auf was einzulassen. Und also auch wenn man sich jetzt anders vermuten würde, aber erstmal ist die Sprache gar keine Barriere. Das ist halt auch was, da sind wir sehr versaut oder verwöhnt mit Synchronisation
von Filmen.
Genau.
Stimmt. In anderen Ländern werden die Filme nicht synchronisiert. Die sprechen auch viel besser Englisch.
Auch die Frage wird mir in anderen Ländern gar nicht gestellt. Wie spielt ihr da auf Deutsch? Also der Deutsche kann es gar nicht fassen. Die anderen sagen, ja, aber wenn wir in die Oper gehen oder wenn wir ins Kino gehen, lesen wir ja auch. Die kennen diese Kultur der Synchronisation gar nicht. Und das heißt, in anderen Kulturkreisen reagieren die genauso direkt, wenn nicht sogar direkter. Also da wird viel mehr reagiert auf das, was wir machen. Und ich hatte da wirklich die verrücktesten Erlebnisse und wirklich prägende Erlebnisse. Jetzt fällt mir gerade ein, unser erster großer Erfolg im Theater an der Schaubühne war Nora. Nachdem wir eigentlich am Anfang gesagt haben, wir machen vor allem zeitgenössische Stücke, war das dann so der erste Klassiker und das war plötzlich sehr erfolgreich. Und es hat uns auch völlig unerwartet getroffen. Wir haben uns eigentlich fast schon damit abgefunden, dass wir nie Erfolg haben werden. Und damit sind wir dann um die Welt gefahren tatsächlich, also wirklich um die Welt. Und ich weiß noch, das Stück endet ja, ich weiß nicht, wer es jetzt von den Zuhörern weiß oder Zuhörerinnen, aber das Stück endet damit, dass die Frau den Mann verlässt und gilt sozusagen auch als emanzipatorisches Stück von Henrik Ibsen. Und das war damals aber so unvorstellbar für die Leute, dass sie ihn genötigt haben, ein alternatives Ende zu schreiben, wo sie bleibt. Es ging einfach nicht. Es war unvorstellbar, dass die Frau den Mann verlässt. Auch weil die ja gemeinsame Kinder haben. Und Thomas Ostermeier wollte damals ein Ende mit einer ähnlichen Schlagkraft, was vielleicht auch was Irrationales hat. Und in unserer Inszenierung hat die Nora am Ende den Helmer, so heißt die Figur, erschossen. Was natürlich auch kein gutes Ende ist, weil man weiß, auf einer rationalen Ebene, die Frau geht jetzt ins Gefängnis und was soll das? Aber es war ein anarchischer Akt und es war als Symbol viel stärker natürlich und hatte eine ähnliche Auswirkung auf die Zuschauenden. Und dann sind wir damit, wie gesagt, um die Welt gefahren und haben in Istanbul gespielt. Und ich werde es nie vergessen. Das Stück ist zu Ende, die Frau erschießt ihren Mann und das Licht geht an. Und vor allem junge Männer stehen auf und applaudieren im Stehen. Das fand ich so enorm, so von dem, wie andere da auf Theater reagieren, andere Kulturen und wie viel sie damit anfangen können. Ja. Aber ja, dieses Unmittelbare ist schon das, was mich so am Theater festhält, weil es auch, finde ich, sich mehr mit dem auseinandersetzt, was Leben meint. Also auch, weil es ums Loslassen geht und nicht ums Festhalten. Und beim Film steckt es ja schon in diesen ganzen Begriffen. Es wird festgehalten, die Szene ist im Kasten oder die Szene ist gestorben, sagt man ja sogar. Das heißt, es widerspricht dem Leben eigentlich, dieser Impuls zu sagen, man hält es fest. Also es ist ja auch ein starrer Zustand im Gegensatz zu dem Leben, was in einem kontinuierlichen Fluss ist und in einer Bewegung. Und ich merke immer, wie mich das unverhältnismäßig stresst, dass da jetzt die Kamera mitläuft. Und dass es mich dann auch eigentlich immer aus dem Moment holt, weil es ja auch die Frage aufwirft, was passiert mit dem in der Zukunft. Und ich habe darauf aber gar keinen Einfluss. Es ist auch eine Form von ja klar, Abgabe von Verantwortung oder von eine gewisse Ohnmacht oder einen Kontrollverlust dem Publikum. Ja, dem, was da in Zukunft mit passiert oder wie das Publikum der Zukunft darauf reagiert. Und das ist alles beim Theater nicht der Fall. Im Theater ist man ganz unmittelbar konfrontiert und kann darauf reagieren und damit spielen und den eigentlichen Reiz auch daraus ziehen. Ich kann es ehrlich gesagt auch in der Hinsicht nachvollziehen, wenn jetzt ein indigenes Volk sagt, wir lassen uns nicht fotografieren, weil da wird unsere Seele geraubt. So fühlt sich das für mich auch oft an. Ich bin auch wahnsinnig gestresst von Fotografie. Also wenn ich jetzt fotografiert werde, wenn es festgehalten wird, wenn es so gebannt wird.
Auch aus dem Publikum raus. Das finde ich auch ganz furchtbar.
Während der Vorstellung meinst du, ja, Ja, aber das ist auch so, das ist natürlich komplex, was da passiert. Auf der ersten Ebene kann ich es total verstehen.
Ja?
Ja, es ist ja überhaupt nicht böse gemeint von den Leuten. Die wollen halt was festhalten, weil sie es gerade bedeutend finden. Aber was sie halt unterschätzen und teilweise auch gar nicht wissen, ist, dass so wie sie mich sehen, sehe ich sie. Und diese Beziehung, die da entsteht, auch im gegenseitigen Beobachten, die wird halt unterbrochen. Das ist im Grunde vom Vorgang nicht viel anders, als wenn du jetzt, während wir sprechen, dein Telefon rausholst und mich fotografierst. Das irritiert mich natürlich. Und es holt mich aus dem Moment raus, weil ich plötzlich drüber nachdenke, was macht sie denn mit dem Bild? Und ich empfinde das inzwischen als wahnsinnig beglückend, zu sagen, man hält es nicht fest und man lässt es los. Und das Theater wird plötzlich zu einem Ort der Ruhe.
Mein heutiger Gast, Lars Eidinger. Ich wollte so gerne nochmal auf Brecht kommen, weil du hast es vorhin auch anklingen lassen. Du hast den Brecht gespielt in Brechts Drei-Groschen-Film. War das für dich ein Wunsch oder wurdest du gezielt angesprochen? War das so ein Herzenswunsch? Weil ich spüre auch so eine Nähe. Zeigt, dass ihr zeigt, war einer dieser Leitsprüche von ihm.
Genau, ich habe da so eine Parallele entdeckt, dass diese Art, wie er Schauspielerei oder Kunst beschreibt, sich deckt mit dem, was ich so intuitiv für mich erkannt habe oder ausgemacht habe als eine Herangehensweise oder Spielweise. Aber ich bin auch ganz spät auf Brecht gekommen. Ich habe auch Brecht am Theater zum Beispiel noch nie gespielt, was ich total schade finde. Ich habe es damals in der Schule im Fach Darstellendes Spiel, haben wir der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi gemacht. Da habe ich Arturo Uhi gespielt. Also im Grunde habe ich damit angefangen, aber dann ist es mir nie wieder begegnet, leider. Und dann war dieser Film eine Möglichkeit, aber es war auch da tatsächlich erstmal ein großer Widerstand. Muss ich jetzt Bertolt Brecht spielen? Oder? Aber ich dachte dann, gerade Bertolt Brecht kann man eigentlich am besten spielen, weil er ja über seine Lehre einen eigentlich davon befreit, überhaupt zu sagen, ich werde jetzt Bertolt Brecht, sondern darum geht es halt gar nicht, sondern aus der Konsequenz des Verfremdungseffekts alleine schon müsste ich nicht mal so aussehen wie Bertolt Brecht. So, das war vielleicht schon ein Fehler in dem Film, dass man überhaupt sagt, man versucht auch so vom Phänotyp dem zu ähneln. So, müsste gar nicht sein. Ich könnte jetzt so, wie ich bin, sagen, ich bin Bertolt Brecht. So. Aber das finde ich die größte Qualität dieses Films war auch, dass ich da ausschließlich in Originalzitaten gesprochen habe. Also nichts von dem, was ich in dem Film sage, hat Brecht nicht wirklich gesagt. Und das fand ich in dieser Dichte, einfach das nochmal so präsentiert zu bekommen, diese Gedanken, die Erkenntnisse, um nicht Lehre zu sagen, die Brecht vertreten hat, das finde ich eine totale Qualität und Reiz dieses Films.
Ich komme nochmal mit Blick auf die Uhr zum Anfang unseres Gesprächs, da schließt sich vielleicht auch der Kreis über die Ähnlichkeiten zwischen Schauspiel und Musik. Jeder Text folgt ja einem Rhythmus, jeder Text hat eine Sprachmelodie, auch eine Tonhöhe.
Ja.
Und was ich aber vor allen Dingen so faszinierend finde, Pausen. Die Pausen sind so wichtig, erzeugen so eine Spannung in der Musik wie im Schauspiel.
Ja, ja.
Ist das für dich wieder dieser Kreis zur Musik?
Bestimmt. Ja? Mhm. Also die erste Shakespeare-Inszenierung an der Schaubühne war mit einem britischen Regisseur James MacDonald, Troilus und Cressida. Ich habe da die Hauptrolle gespielt, den Troilus. Und ich war da ziemlich verzweifelt, auch weil ich Anfänger war am Theater und ich wusste überhaupt nicht, zu was ich da gebeten war und habe den Regisseur James MacDonald immer um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, erklär mir doch mal, in welcher Situation ist der Troilus da eigentlich oder was ist mit dem los? Und dann hat der James MacDonald immer gesagt, Lars, just the words. Und ich fand, der hat mich damit alleine gelassen. Ich dachte, was soll das heißen? Nur die Worte. So. Und erst in der Auseinandersetzung mit Hamlet habe ich dann verstanden, was er meinte. Und er hat total recht. Wenn man sich auf die Worte konzentriert, dann produziert das oder generiert das auch Emotionalität und auch Inhalt und Gedanken. Und davon geht alles aus. Und das ist die große Schwierigkeit bei Shakespeare, dass man auch über diesen Sprachrhythmus, wenn man es übersetzt, 90% dessen verliert, was ihn ausmacht. Und deswegen habe ich zum Beispiel nach der Erfahrung in Hamlet, in Richard, oft Texte, oder ich wiederhole da oft Texte, nochmal auf Englisch im Original. Und ich erinnere mich auch, wie mich das berührt hat in der Premiere, als ich dann am Ende Shakespeare gesprochen habe, im Original. Also, und wie ich gemacht habe, wie mich das nochmal auf eine ganz andere Weise angeht und berührt. Einfach durch die Rhythmik, durch die Musikalität der Sprache. Da habe ich einfach gemerkt, dass das auch, wie du sagst, so vielleicht auch unorthodoxe Pausen nennen, mir immer helfen beim Spiel, wieder in den Moment zu kommen. Also, dass wenn sich dieser Rhythmus so verselbstständigt und das so durchläuft, ich immer wieder innehalten kann darüber, dass ich kurz anhalte und merke, wie die Aufmerksamkeit eine ganz andere wird im Raum, von meinen Kollegen, Kolleginnen, aber auch von Seiten des Publikums. Und dass man damit spielen kann. Und ich meine, hinter der Stille oder der Pause oder der Ruhe steckt ja eine ganze Philosophie. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass in Japan gibt es dieses Phänomen des Ma. Und das beschreibt eigentlich genau diese Pause. Und in Japan wird jemand, der zuhören kann, viel mehr geachtet als jemand, der reden kann. Und diese Umkehrung eigentlich aus unserer Perspektive finde ich total interessant, dass man sagt, eigentlich ist die Pause das Eigentliche.
Machen wir Pause und achten die auf der anderen Seite, die heute zugehört haben.
Ja.
Lars, ich danke dir so von Herzen für dieses Gespräch.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Dir auch. Und ich finde, du hast auch genau das gemacht, worüber wir geredet haben. Also es hat mir gefallen, dass man sich so treiben lässt und dass man sich einlässt und auch mal Gedanken formuliert oder den Raum dafür gibt, dass ich einen Gedanken formulieren kann, den ich mir jetzt vorher noch nicht wirklich gemacht habe und tatsächlich sozusagen den Raum bekommen habe, auch neue Gedanken zu fassen und weiterzukommen. Und ja, vielen Dank dafür.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.